Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Joachim Kaufmann vom Carlsen Verlag. Viel Spaß!
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2018. Ich freue mich riesig, dass Joachim Kaufmann heute bei mir ist. Joachim ist CEO vom Carlsen Verlag, den ihr hoffentlich und höchstwahrscheinlich alle kennt. Der Carlsen Verlag hat unsere aller Kindheit und wahrscheinlich auch Jugend mitgeprägt mit Titeln wie Tim und Struppi, Harry Potter Bücher, all das und noch viel mehr. Und wir schauen heute in die Story von Joachim natürlich erstmal rein, der auch noch eine ganz interessante Verlagsgeschichte mitgebracht hat. Aber dann natürlich gucken wir in den Carlsen Verlag rein. Ich war nämlich im Sommer letzten Jahres dort zu Gast und durfte eine Keynote halten und habe dann auch bei der Gelegenheit die wunderbaren Räumlichkeiten mir ansehen dürfen. Wir schauen also auch, welche Wirkung hat Raum und wie kann Raum heutzutage auch Kollaborationen und zufällige Begegnungen ermöglichen. Und wir schauen aber auch rein in die Unternehmenskultur von Carlsen. Wie kommt man auf gute Ideen? Wie schafft man es, über so einen langen Zeitraum erfolgreich zu sein? Und ist dabei noch ein Arbeitgeber, der sehr beliebt ist und der sich darauf einstellt, was die Mitarbeitenden brauchen? Direkt aus Hamburg-Altona, heute rüber nach Rostock City, raus in die Welt jetzt hier im Podcast für euch. Wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß. Bevor wir reinspringen, noch zwei Dinge. Erstens, ich biete seit Frühjahr letzten Jahres ein Storytelling-Sparring an für Führungskräfte, GründerInnen und UnternehmerInnen, die ihre Story so erzählen wollen, dass Menschen zuhören und stehen bleiben und ihnen auch folgen. Und da habe ich also ein Programm entwickelt, man kann mit mir zusammenarbeiten und da durfte ich mittlerweile schon einige begleiten und habe jetzt also ein kleines neues Format entwickelt, das ich hier in diesem Podcast unterbringe, indem ich euch diese besonderen Persönlichkeiten, die ich da begleitet habe, auch mal vorstellen möchte. Heute zu Gast hier im Podcast in dieser neuen Story-Rubrik ist Katrin Habke. Und Katrin stellt sich am besten gleich mal selber vor. Ich habe drei ganz kurze Fragen, sie hat kurze Antworten und das hören wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Katrin, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du?
Mein Name ist Katrin Habke und ich habe viele Jahre in unterschiedlichsten Organisationen der Wohnungswirtschaft gearbeitet und unterstütze heute als systemische Trainerin und Teamcoach Teams und Organisationen dabei, Zusammenarbeit so zu gestalten, dass sie im Arbeitsalltag verlässlich funktioniert.
Wem hilfst du denn eigentlich, welches Problem zu lösen?
Kommunikation ist das Fundament unserer Zusammenarbeit. Ich helfe Unternehmen zum Beispiel dabei, Rahmenbedingungen für Veränderungsprozesse zu gestalten. Im Kern, wie gestalten wir zusammen diesen Prozess? Denn die Annahme, Mitarbeitende nur abzuholen oder mitzunehmen, greift für mich zu kurz. Hier braucht es echte Beteiligung für nachhaltige Veränderungsqualität.
Was würdest du sagen, ist so ein Zitat, das dich begleitet?
Ein Zitat, was mich gleichermaßen berührt, aber auch motiviert, ist der Songtext von Julia Engelmann, Grüner wird's nicht. Und wir erzählen uns so oft Geschichten der Unzufriedenheit, gerade im Arbeitsleben. Und bei mir geht es in meiner Arbeit immer auch um das Thema Selbstwirksamkeit. Also stell die Ampel nicht auf rot und geh los für dich und für Veränderungen.
Wenn auch ihr also bereit seid für Veränderungen und euer Team verbessern wollt in der Zusammenarbeit, nehmt unbedingt Kontakt auf mit Katrin. Ich verlinke euch ihr LinkedIn-Profil in den Shownotes. Wenn auch ihr euch interessiert für mein Storytelling-Sparringsprogramm und mit mir zusammenarbeiten wollt, dann lasst uns doch gerne mal bei einem Kaffee drüber sprechen, ganz unverbindlich. Ich packe euch mein Calendly in die Shownotes und da könnt ihr euch ganz einfach einen Termin buchen und wir sprechen mal drüber und ich erzähle euch mal, wie wir da zusammenarbeiten können. Und jetzt springen wir rein in den Podcast mit Joachim Kaufmann vom Carlsen Verlag. Viel Spaß! Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Joachim heute da ist. Schöne Grüße von Hansestadt zu Hansestadt, heute aus Rostock City.
Moin moin.
Aus der Schaltzentrale, ne? Mitten in Hamburg-Altona.
Genau. Wir sitzen hier im Carlsen Verlag und ich sitze in meinem Büro, was du jetzt als Schaltzentrale gerade beschreibst.
Ja, ich kann mich ja noch gut dran erinnern, denn ich war ja vor einer Weile zu Gast bei euch auf eurer schönen Veranstaltung. Vielleicht kommen wir dazu heute auch noch und habe mir jedenfalls die Räumlichkeiten zeigen lassen, die ja auch sehr bemerkenswert sind. Sind die auch schon ausgezeichnet worden? Das kann ich mir zumindest gut vorstellen, weil das ja doch ein historischer Kontext ist, den ihr neu interpretiert habt.
Ja, da kann ich ganz locker drüber reden, ohne hanseatische Bescheidenheit zu verlassen, weil das haben ja nicht wir geschaffen, die Räumlichkeiten, sondern ganz tolle Architekten. Und die sind mehrfach ausgezeichnet worden, auch mit New Work-Preisen und Architekturpreisen. Wir haben unterschiedliche Räumlichkeiten. Wir haben ein eigenes Haus, was dann auch komplett umgebaut wurde. Wir haben dann ein zweites Haus, was alte Fabrikhallen sind, die dann umgebaut worden sind. Und wir haben im letzten Jahr noch ein drittes Haus bezogen. Die sind alle miteinander verbunden, aber so, dass wir sehr unterschiedliche Arten von Büros haben und von Räumlichkeiten.
Das ist ja auch schön für eine Unternehmenskultur, die ja auch sehr unterschiedlich sein darf. Und am Ende kommen wir dann wieder zusammen und haben irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Jetzt sind wir aber schon fast zu tief drin. Wir wollen natürlich ganz vorne anfangen. Hier im Podcast gibt's ja seit einer ganzen Weile die Tradition, dass meine mittlere Tochter Mathilda das Intro einspricht und meine Gäste ankündigt. Und auch dich würde ich mal bitten, ihr zu erklären, was du so tust.
Ja, liebe Mathilda, wahrscheinlich hast du irgendwas auch mit Kinderbüchern zu tun, hast schon das ein oder andere Buch von uns gelesen, sei es ganz, ganz früh, als du geboren worden bist und irgendwie auf Büchern rumgekaut hast, Pappbilderbücher gelesen hast oder als du ein bisschen älter wurdest und Pixie gelesen hast oder wenn du dann noch älter wirst, liebe Mathilda, dann von Schule der magischen Tiere oder noch ein bisschen später Harry Potter oder vielleicht interessierst dich auch eher für Comics wie Tim und Struppi oder Manga wie Dragon Ball oder Naruto oder ähnliches. Es wird dir fast nicht erspart bleiben, dass du irgendwann in deinem Leben auf das eine oder andere Buch aus dem Hause Carlsen stoßen wirst.
Genau, und da schauen wir heute mal rein und natürlich starten wir aber auch mit deiner Story. Die hat nämlich auch ganz viel mit Verlagswesen zu tun. Du bist ja in der richtigen Verlagsfamilie groß geworden, kann man so sagen, ne?
Ja, immer wenn ich gefragt wird, wie ich eigentlich in das Verlagswesen reinkam, dann sage ich, ich bin reingeboren worden.
Du konntest nichts dagegen tun.
Großvater, ich habe vier ältere Geschwister, die alle geschafft haben, sich trotz ihrer Geburt eher in die Musik zu entwickeln oder einer als Historiker. Ich war das letzte Kind und war dann der übrig geblieben ist, wirklich in das Verlagswesen reinzugehen. Mein Ur-Ur-Ur-Großvater hat 1816 den Kaufmann Verlag gegründet, Verlag und Druckhaus Kaufmann. Und die Firma ist bis heute in Familienbesitz. Also ich bin auch Gesellschafter von diesem Kaufmann Verlag. Ich habe es aber nie geschafft, dann wirklich dort, so wie der ursprüngliche Plan war, dort zu arbeiten. Also außer als Schüler, als Ferienjob, wo ich Bücher gebackt habe. Aber ich bin wirklich die ersten 4 Jahre meines Lebens so richtig, ich habe mich zwischen Buchpaletten versteckt. Wir hatten da auch ein Auslieferungslager bei uns im Haus und haben darüber gewohnt. Mein Vater hat unten gearbeitet und nebendran war die Buchauslieferung. Und insofern bin ich sehr, sehr früh, sehr intensiv mit Büchern in Berührung gekommen und es hat mich nicht abgeschreckt, die Zeit, so dass ich später dann angefangen habe, dort zu arbeiten.
Welche Themen standen da immer so im Vordergrund beim Kaufmann Verlag?
Kaufmann Verlag war zur damaligen Zeit eher ein christlicher Verlag, evangelisch-christlich Verlag oder im Schwerpunkt. Viel Adventskalender wurden dort gemacht, biblische Geschichten, viel für Kinder. Insofern zumindest bei dem Thema Kinderbuch gibt es so gewisse Anschlussthemen, die mich jetzt auch bei Carlsen begleiten.
Dann seid ihr schon auf jeden Fall eins der älteren deutschen Unternehmen auch, ne? Es gibt nicht so viele, die hunderte Jahre alt sind, ne?
Also wir hatten 2016 hatten wir ein großes Jubiläum gefeiert in Lahr im Schwarzwald. Das ist man hört auch an der Sprache, dass ich ursprünglich nicht aus Hamburg komme, außer dem Moin Moin am Anfang hört man weniger Hamburger Slang, wenig Hansestadt. Ja. Sondern ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald, aus einer Kleinstadt im Schwarzwald im Süden Deutschlands. Und da haben wir 200 Jahre Jubiläum gefeiert, groß. Ja. Und es ist schon, also gibt's im Verlagswesen sehr, sehr selten, dass vor allen Dingen solche alten Verlage immer noch in Familienbesitz sind, also der Gründerfamilie.
Was braucht man denn als Unternehmen grundsätzlich, um so lange am Start zu bleiben? Man muss sich ja auch einerseits weiterentwickeln, weil sich die Zeiten ja auch verändern. Andererseits braucht man, glaube ich, auch so eine gewisse Konstanz, vielleicht sogar ein Wertegerüst, was gleich bleibt. Wie war das bei euch?
Konstanze ist immer schwierig. Also erstmal ist das Buchverlagswesen ein relativ konstanter Medienmarkt im Vergleich auch zu anderen Medienmärkten, weil ehrlicherweise mein Ur-Ur-Urgroßvater hat nicht so viel anderes gemacht, als wir heute machen. Er hat geschaut, was gibt's für Geschichten, Bilder, die man in Buchform rausbringen kann, die vielleicht mehrere Menschen interessieren könnten. Und dann hat er die verlegt, gedruckt und hat versucht, die zu vertreiben, so dass möglichst viele Menschen das Gefühl haben, sie könnten das kaufen. Und ehrlicherweise machen wir heute auch nicht viel anderes. Aber trotzdem ist der Markt, wie wahrscheinlich alle Märkte, permanenten Veränderungen unterworfen und ganz, ganz viele, viele Sachen verändern sich grundlegend. Brauche es ein immer gleiches Wertegerüst? Weiß ich nicht. Ich hatte gerade gesagt, das war ein christlicher Verlag. Das ist natürlich was sehr, da gab es sehr, sehr starke Werteorientierung. Heute macht der Verlag auch jede Menge, möchte nicht sagen unchristliche Bücher, aber weltliche, säkulare Bücher für Kinder, die sicher immer noch ein, also Kinderbücher vermitteln Werte.
Ja.
Und wenn es dann um Unternehmenswerte geht und wie beispielsweise Unternehmenskultur, das ist ja so ein bisschen dein Schwerpunkt, New Work und Arbeitskultur etc., das ist natürlich auch immer sehr, sehr stark geprägt von den handelnden Personen.
Ja.
Da kann man nicht sagen, so ein Kaufmann-Verlag ist über 200 Jahre, hatte immer dieselbe Unternehmenskultur, ganz, ganz sicher nicht. Also mein Urgroßvater hat sicher Führung anders verstanden als die jetzigen Geschäftsführer vom Kaufmann-Verlag.
Oder auch die Leitung vom Carlsen-Verlag.
Oder auch die Leitung vom Carlsen-Verlag. Da gab es ja auch schon ein paar Geschäftsführer. Und ich glaube, die haben teilweise sehr unterschiedlich agiert. Und es müssen ja auch gar nicht unterschiedliche Personen sein. Es können ja auch unterschiedliche Lebensphasen sein. Hm. Würde ich zum Beispiel für mich sagen, dass ich auch in den 20 Jahren, die ich jetzt hier schon bin, ziemlich genau, dass auch ich mich als Mensch ziemlich verändert habe und auch als Führungsperson ziemlich verändert habe. Mein Blick auf Führung und was Unternehmenskultur eigentlich bedeutet.
Bist du schon 20 Jahre da, aber wie bist du denn dahin gekommen? Du hast schon erzählt, also das Verlagswesen, das Thema Buch, das war immer da. Hast du trotzdem mal eine Stelle in deinem Leben gehabt, wo du überlegt hast, in eine ganz andere Richtung zu gehen?
Also mit 10 Jahren habe ich gesagt, ich werde Posaunist oder Verleger. und Posaunist ist dann nichts geworden. Mir hat Sport mehr Spaß gemacht irgendwann als Musik. Drei meiner Geschwister haben, wie gesagt, sind Musiker geworden. Und so richtig Verleger bin ich ja ehrlicherweise nicht geworden, weil ich bin ja nur Geschäftsführer und da stärker für Bereiche wie Marketing, Vertrieb, Unternehmenskultur, Kaufmännisches zuständig. Aber zumindest in die Richtung bin ich gekommen.
Ja.
Und das hat sich eigentlich schon gleich nach dem Abi gezeigt, dass ich in diese Richtung will, dass ich da Lust drauf habe. Ursprünglich mit der Idee, in den elterlichen Verlag zu gehen. Und dann habe ich bei Herder gearbeitet, dann habe ich bei Christophorus Kerle Marketing und Vertrieb gemacht, dann war ich bei Bertelsmann, damals Verlagsgruppe Bertelsmann, große Verlagsgruppe mit sehr vielen unterschiedlichen Verlagen und bin dann zu Ravensburger nach Schwaben gegangen, war dann da am Schluss Gesamtvertriebsleiter und bin dann 2006 hier bei Carlsen gelandet, damals noch sehr, sehr jung, 32 Jahre war ich damals und wurde Geschäftsführer von einem damals noch deutlich kleineren Verlag. Damals waren wir 70 Leute, heute sind wir 260 und habe so Stückchen Carlsen mitwachsen sehen und bin selber vielleicht auch so ein bisschen, zumindest weiterentwickelt. Gewachsen bin ich seitdem nicht mehr.
Du hast ja schon im Intro erzählt, ihr habt einen unheimlich bekannten Katalog an Titeln von Harry Potter über Conny bis hin zu Tim und Struppi. Hier hinter mir sieht man's in der Bücherwand stehen. Vielleicht kannst du uns aber auch nochmal erklären, wie dieser berühmte Carlsen Verlag eigentlich entstanden ist. Den gibt es zwar noch nicht ganz so lange wie den Kaufmann Verlag, aber auch schon eine ganze Weile. Also zumindest auch schon ein paar Jährchen länger, bevor du dazu kamst. Wie ist die Story von Carlsen?
Der Name Carlsen kommt auch, wie der Kaufmann Verlag, vom Namen des Gründers, Per Carlsen. Und Per Carlsen hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Dänemark ein Kinderbuchverlag. Er hat auch so viel in Zeitungen veröffentlicht, so Tagesstrips. und unter anderem auch Pepsi und ist dann nach Deutschland gegangen, weil der dänische Markt natürlich relativ klein ist, hat das Pixi-Konzept erfunden Anfang der 50er Jahre. Da war ja wenig Papier da, da war wenig Geld da für Kinderbücher. Und da hat das Konzept ziemlich gut funktioniert in Dänemark. Und dann ist er auf den deutlich größeren deutschen Markt gegangen, hat angefangen 53, also auch schon ein paar Tage her, mit Pixi-Büchern hier in Deutschland, quasi den dänischen Büchern, die dann einfach übersetzt worden sind und ein kleines Vertriebsbüro hier in Deutschland gab. Und daraus ist dann ein richtiger Verlag entstanden in den 50er Jahren, der dann in den 80er Jahren den Per Carlsen aus Altersgründen verkauft hat an Bonnier. Das ist eine schwedische Unternehmensgruppe im Medienbereich, die in allen Medienbereichen unterwegs ist. Und ich sage immer, Bonnier hat eigentlich nicht in Deutschland irgendwas kaufen wollen, sondern die waren skandinavische Medienkonzern und haben dann in Dänemark eine Investition gemacht und wussten gar nicht so richtig, dass da noch ein kleines deutsches Anhängsel dran hängt. Aber inzwischen aus diesem kleinen Carlsen Verlag hat sich inzwischen die größte deutsche Verlagsgruppe entwickelt im Publikumsverlagsbereich.
Ja, und ihr gehört zu den Top 3 im Bereich Kinderbuch, kann man sagen?
Da darf ich sogar.
Oder Top 1, müssen wir eigentlich sagen.
Wir gehören zu den Top 1. Wir sind unter den Top 1 im deutschen Kinderbuchbereich und sind auch bei den Themen Manga klar marktführend und bei Comic, da kommt es immer ein bisschen drauf an, wie gerade neuer Asterix erscheint oder nicht. Aber da sind wir schon, gehören schon zu den großen deutschen Publikumsverlagen. Also als Einzelverlag sind wir einer der größten Publikumsverlage.
Und ich habe bei meinem Besuch, als ich euch kennengelernt habe, gelernt, es gibt so Analogien so ein bisschen zur Musikbranche. Zumindest habe ich es mir so erklärt. Dort gibt es ja auch Labels, die mit Künstlern zusammenarbeiten und Künstler bringen dann Platten raus. Das heißt, ihr arbeitet eben auch mit gewissen Marken und auch natürlich mit Schriftstellern, Schriftstellerinnen und Autoren. Und die sind dann auch die Stars so ein bisschen. Das heißt, so eine Harry Potter-Reihe, die muss man ja lizenzmäßig irgendwie an Bord holen, ja? Und mich würde natürlich interessieren, wie habt ihr es denn geschafft, diese ganzen starken Marken aufzubauen, sodass ihr insgesamt dann als Verlag auch so erfolgreich sein konntet? Denn ein Verlag ist ja am Ende nur so stark, wie die Bücher erfolgreich sind, ne?
Genau. Also wir als Verlag nehmen uns gar nicht so wahnsinnig wichtig. Also wir machen auch nicht eine ganz große Werbung für Carlsen als Marke, sondern unsere Marken sind, genau wie du sagst, sind Harry Potter, sind Tim und Struppi, sind Pixi. Wie bauen wir Marken auf? Ehrlicherweise fällt mir das schwer, kurz und knapp zu beantworten, weil es sehr, sehr auf die Marke ankommt. Ja. Also eine Marke wie Harry Potter, zu sagen, wir haben die Marke Harry Potter groß gemacht, wäre relativ vermessen. Also J.K. Rowling hat eine absolut geniale Geschichte geschrieben und die hat ganz, ganz viele Leserinnen und Leser begeistert und gefunden und daraus wurden Filme gemacht und Warner Brothers hat dann auch Markenrechte an Harry Potter gekauft und ist eine Riesenmaschinerie angelaufen, sodass die Marke auch nach über 20 Jahren, fast 25 Jahren, immer noch riesengroß ist für alle Kinder, die in dem Alter da neu reinkommen. Das ist was ganz anderes als beispielsweise Pixi, was wir als Produktmarke seit den 50er Jahren permanent mit Inhalten gefüllt haben und einfach was eine Markenbekanntheit auch erreicht hat. Ja. Oder Conny, wo wir gemeinsam mit einer Illustratorin und einer Autorin eigentlich eine Marke kreiert haben. Oder Schule der magischen Tiere, wo es eine geniale Idee von Margit Auer gibt. Und wir machen dann gemeinsam mit der Autorin überlegen, okay, wie müssen wir das verpacken, wie muss eine Illustration dazu aussehen und wie ist das Marketing zu dieser Marke und auch daraus entsteht wieder eine neue Marke. Das heißt, es gibt nicht den einen Weg zur erfolgreichen Markendurchsetzung, sondern wir haben sehr, sehr unterschiedliche Wege und auch sehr, sehr unterschiedliche Marken. Manchmal sind es auch nur Autorinnen-Marken, die wir groß machen bei Einzeltiteln.
Aber offensichtlich habt ihr ein gutes Gespür dafür, was erfolgreich werden kann. Also man kennt ja auch die Geschichte mit Harry Potter, die wurde ja wie oft abgelehnt mit dem ersten Buch? Sehr, sehr oft, ne? Und irgendwann kam es dann zum Durchbruch und irgendwie muss man ja aufs richtige Pferd setzen und auch dran glauben gewissermaßen, ja?
Ja.
Denn auch so ein Markterfolg stellt sich ja nicht immer sofort ein.
Genau. Also letzten Endes gibt es zwei Sachen, die einen Verlag erfolgreich oder nicht erfolgreich machen. Einmal sucht der Verlag die richtigen Inhalte aus und findet der Verlag den richtigen Zugang zu den Leserinnen. Und man könnte noch einen dritten Faktor dazu nehmen, der ist vielleicht Glück, was auch ein bisschen mit dem richtigen Timing einhergeht.
Timing, ja.
Also deshalb, das ist das, was ich vorhin sagte, das hat mein Urgroßvater nicht viel anders gemacht, nur dass ein bisschen unterschiedliche Ansätze waren, beispielsweise die Leserinnen zu erreichen. Also damals hat BookTok noch keine so große Rolle gespielt in 1816. Ja. Vor 5 Jahren hat es auch noch nicht dieselbe Rolle gespielt, wie es heute spielt. Also wir müssen uns immer die Gedanken machen, was ist die richtige Geschichte? Da arbeiten wir, würde ich sagen, auch durchaus traditionell. Also das ist jetzt nicht Marktforschung oder sowas, sondern wir haben über 50 tolle, leidenschaftliche Buchliebhaberinnen, Lektorinnen, Lektoren, Redakteurinnen, Redakteure hier sitzen, die einfach ganz, ganz viele tausend Buchkonzepte, Manuskripte lesen, sich anschauen und dann sagen, okay, diese, wir veröffentlichen über 1000 Neuerscheinungen im Jahr, diese 1000 Neuerscheinungen sind die, auf die wir setzen. Ja. Und davon ist es auch nicht so, dass 1000 erfolgreich durchgesetzt werden, sondern ein paar werden dann halt auch zu echten Bestsellern. Manchmal machen wir die ganz bewusst zu echten Bestsellern, aber wir sind auch ehrlich, es passiert auch manchmal einfach, also manchmal schaffen wir nur so eine Grundpräsenz im Handel und ein bisschen Marketing, dass ein paar Menschen von dem Buch wissen. Und dann entscheiden die Leserinnen und Leser selber, dass das ein ganz großer Bestseller wird. Harry Potter hattest du jetzt gerade als Beispiel angesprochen. Harry Potter ist 1998 erschienen. Das war ein erfolgreiches Buch, aber kein übermäßig erfolgreiches Buch. Ja. Die ersten 1,5 Jahre und erst 99 fing das an, also in 99 hatten wir, glaube ich, 250.000 Harry Potter von den ersten 3 Bänden verkauft. Das ist viel für ein Kinderbuch, war damals viel, aber im Jahr 2000 ging es dann komplett durch die Decke mit Erscheinen von Band 4 und haben wir 10 Millionen Hardcover-Bücher von den unterschiedlichen Bänden verkauft.
Krass.
Das war ein absolut einmaliges Phänomen, sowas gab es nie vorher und nie hinterher. Aber das haben wir nicht geplant. Solche Erfolge sind dann irgendwann auch überhaupt nicht mehr planbar.
Aber kann man aus diesem Harry Potter Case irgendwas lernen für die Vermarktung von Büchern? Oder ist es einfach wirklich dieser Mix aus Timing? Ich meine, es gab schon irgendwann das Thema Zauberer und auch Kinder, es ist jetzt nicht komplett neu, aber in dieser Konstellation und diesem Storytelling wahrscheinlich war es neu.
Also, ich habe Harry Potter meinen Kindern alle 7 Bände vorgelesen und ich habe mir beim 2. Mal auch nicht gelangweilt. Ich glaube, was man lernen kann, was ziemlich universell ist für Verlegen, tolle Geschichten begeistern sehr häufig auch viele Menschen. Und es sind unglaublich, unglaublich gut geschriebene, tolle, fantasievolle Geschichten, die ganz, ganz viele Bedürfnisse von Kindern ansprechen und sowohl Jungen als auch Mädchen ansprechen. Also auch nicht, gerade nicht so, sind nicht so viele Klischees drin. Und von der Vermarktung, ich hatte ja gerade gesagt, wie der Start von Harry Potter war. Ich finde es immer schwierig, mich jetzt so hinzustellen, als ob Carlsen die Genialität von Carlsen in der Vermarktung, zumal ich damals noch gar nicht bei Carlsen war, dafür gesorgt hätte, dass Harry Potter in Deutschland erfolgreich wird. Ich glaube, mit dem Erfolg, den Harry Potter international gehabt hat, wäre Harry Potter auch bei jedem anderen Verlag erfolgreich gewesen. Also das Geniale ist eher, das Näschen zu haben, hier ist was Besonderes, hier ist ein Stoff, der hat was. Der ist nicht das normale Durchschnittsbuch.
Und da kommen dann sicherlich auch nicht nur Erfolg bei raus, wenn man tausende neue Titel ins Rennen schickt. Kannst du auch mal über eine Geschichte erzählen, die überhaupt nicht geklappt hat? Also habt ihr auch aus gewissen Sachen gelernt?
Also der Podcast, wir hatten vorhin scherzhaft gesagt, also um 19.30 Uhr muss ich dann beim Essen sein, also in 4,5 Stunden. Das würde nicht reichen, wenn ich jetzt über alle unsere Misserfolge berichte. Ich kann vielleicht ein Beispiel rausnehmen, was was vielleicht auch ganz interessant ist, weil es nicht nur mit Buch und Buchinhalten zu tun hat. Wir hatten vor, inzwischen dürfte es schon fast 10 Jahre her sein, schätze ich, 8 Jahre oder so, als Augmented Reality als großes Thema aufkam, hatten wir eine Buchreihe konzipiert, Kindersachwissen, Kindersachbücher, erweitert, also das waren Pappbilderbücher, erweitert mit Augmented Reality, wo man also sehr, sehr viel mehr Inhalte, mehr Content nochmal über das Handy bekommen konnte. Tolles Konzept, meiner Meinung nach, bis jetzt, also finde ich bis heute ein tolles Konzept. Haben wir sehr, sehr erfolgreich am Markt platziert. Der Handel hat sehr, sehr groß eingekauft. Wir haben sehr, sehr viel Geld in Marketing und Werbung gesteckt. Es ist überhaupt nicht oder wenig angenommen worden von den Endkunden. Es hat sich einfach nicht abverkauft. Und wahrscheinlich waren wir sehr früh. Also das war eine Zeit, als Eltern sich noch schwer taten, ihre Handy-Kindern in dem Altersbereich 6 Jahren oder 8 Jahren zu geben. Das war eine Zeit, da hatten ganz sicher Grundschüler noch kein eigenes Handy. Und vielleicht gab es auch noch mehr Ablehnung, was Bildschirmzeit für Kinder in dem Alter war. Ja. Was ich ja durchaus gut finde, auch ein Stück weit. Aber so sind wir komplett, und wir haben sehr, sehr viel Geld investiert, auch sehr, sehr viel Marketinggeld investiert. Wir sind komplett mit auf die Schnauze gefallen. Kann man nicht schönreden. Würde ich das heute anders machen? Ein paar Sachen würde ich anders machen, aber im Prinzip, glaube ich, leben wir davon, dass wir immer wieder Sachen neu ausprobieren, uns auf Sachen wagen und auch mal auf die Schnauze fallen dabei. Und dann aber wieder aufstehen und Sachen ausprobieren. Wir haben eher, also wir sind ein Buchverlag und ein deutsches Unternehmen. Und diese beiden Attribute sorgen eigentlich nicht für Innovationsfreude und für eine Leichtigkeit, auch Fehler zu machen und Fehler zuzulassen und eine Fehlerkultur zu entwickeln. Mhm. Insofern, ja, ich würde Leo wieder so machen und ich würde wieder auf die Schnauze fallen. Aber wir haben ganz, ganz viel daraus gelernt und es hat uns, bringt uns als Unternehmen weiter, wenn wir solche mutigen Versuche machen.
Der Oliver Wurm, der ja auch in Hamburg Magazine macht, der hat doch unter anderem das Grundgesetz als Magazin mal an den Kiosk gebracht. Der meinte ja mal, auch auf die Schnauze fallen ist eine Vorwärtsbewegung. Das habe ich noch so im Hinterkopf. Das ist ein
schönes Zitat.
Ja, von daher. Aber
kein Zufall, dass es bei dir hängen geblieben ist.
Genau. Aber das hat dann tatsächlich ja mit Kultur zu tun und ist nochmal eine schöne Brücke zu dem Thema, über das ich natürlich auch mit dir sprechen möchte, wie ihr zusammenarbeitet bei Carlsen. Was euch dabei wichtig ist, ja. Ich habe erlebt, euch sind zum Beispiel Räumlichkeiten ganz wichtig. Da kannst du ja auch gerne nochmal drauf eingehen, wie ihr das auch neu interpretiert habt in diesen doch auch historischen Räumlichkeiten, die ihr für eure Kultur ganz neu auch angepasst habt. Aber vielleicht kannst du mal drauf eingehen, was ist euch kulturell, was liegt euch am Herzen?
Du hast jetzt als erstes die Räumlichkeiten genannt. Ich würde sagen, die kommen relativ spät in dem, was uns wirklich wichtig ist. Die sind dann eher ein abrundendes Element in dem, was uns wichtig ist. Uns sind Menschen wichtig. Wir sind ein kreatives Unternehmen und wir sind ein Unternehmen, wo Menschen arbeiten, die jetzt nicht irgendwie nur arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern die eine Leidenschaft mitbringen. Und die brauchen wir auch, damit wir erfolgreich sind. Wir sind erfolgreicher als andere Verlage gewesen die letzten Jahre. Der Buchmarkt ist nicht gewachsen. Wir sind deutlich gewachsen. Und es liegt sicher nicht nur an einem, aber mit Abstand das Wichtigste daran ist, dass hier tolle Menschen extra Meilen gehen, dass die eben dass sie nicht gesagt bekommen, was sie wie genau zu tun haben und das dann irgendwie abarbeiten und dann den Stift fallen lassen, sondern dass die Freiheiten bekommen und versuchen, ganz, ganz tolle neue Ideen hier einzubringen und mit Autorinnen und Autoren neue Ideen zu spinnen und dass wir uns neue Wege überlegen, Menschen, wie wir mit diesen Ideen, mit diesen Büchern auch andere Menschen erreichen und begeistern. Und für diese Art der Arbeit, glaube ich, und das glaube ich nicht erst seit New Work und seit dem Podcast, wie diese gehört werden, glaube ich, ist es entscheidend, dass Menschen gerne hierher kommen, dass die morgens Lust haben, zu arbeiten. Und das treibt mich persönlich und uns hier bei Carlsen, glaube ich, schon sehr, sehr lange, dass wir sagen, wir wollen hier prinzipiell ein Unternehmen haben, wo Leute gerne arbeiten. Und das bedeutet auch für die Zusammenarbeit, dass man eben menschlich so miteinander umgehen muss, dass es nicht belastend ist, dass man nicht froh ist, wenn man endlich Feierabend hat und heimgehen kann, sondern dass es vielleicht nett ist. Und das wiederum in einem Unternehmen, was sehr, sehr stark gewachsen ist. Also es ist ein Unterschied, ob du ein Unternehmen hast und leitest mit 70 Leuten oder mit 260 Leuten. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob du ein Unternehmen hast in den Anfang der 2000er, wo einfach vollkommen klar war, dass 5 Tage die Woche hier vor Ort die Menschen in ihre Büros kommen. Oder ob du im Heute bist, im Jahr 2025, und ganz, ganz viele Menschen remote arbeiten, von allen möglichen Orten, und jede Sitzung hybrid stattfindet. Also insofern, da hat sich sehr, sehr viel gewandelt. Das heißt, zufriedenes Arbeiten, das ist unsere Hauptmotivation, zufriedenes Arbeiten, und die Definition von zufriedenem Arbeiten, die unterliegt per se ständigem Wandel. Mhm. Aber ich würde sagen, diese Form der Zusammenarbeit, die kommt immer, die zahlt immer auf dieses Thema ein, muss immer auf dieses Thema einzahlen, dass Menschen hier gerne einen guten Job machen und intrinsisch motiviert sind. Und da gehören dann auch Dinge dazu, wie wir beispielsweise, wenn du hier durch die Räume gegangen bist, hast du wahrscheinlich über so große Plakate gesehen, Carlsen Kompass, dass wir gemeinsam mit IMU in Augsburg, ein Institut, dass wir definiert haben mit einem integralen Modell, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Also was ist, das ist kein Strategiepapier oder sowas, sondern es ist von einer großen Arbeitsgruppe mit 24 Leuten selber definiert worden, okay, wo sind wir gut und wo wollen wir uns weiterentwickeln? Und da haben wir irgendwie, ich glaube, 24 Leitlinien miteinander definiert und die in den unterschiedlichen, ich möchte jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber die in den unterschiedlichen Bereichen eben nicht nur für das Außen Sichtbare, sondern auch für Sachen wie Einstellung oder für Sachen wie Unternehmenskultur miteinander definiert. Ja. Also das ist nicht eine Geschäftsführung oder eine Geschäftsleitung, die das vorgegeben hat, sondern das haben wir alle miteinander gemacht. Und das ist ein Prozess, der ist anstrengend, aber der bringt uns weiter und ist dann sehr stabil, weil es quasi wie so eine gemeinsame Verfassung gibt, auf die wir uns zusammen committed haben. Oder so ein Tag wie den Carlsen Campus, wenn wir über 200 Leute einladen, einen ganzen Tag Fortbildung, inspirierende Speaker mitzuerleben und ihnen verbieten, letzten Endes zu arbeiten an dem Tag und irgendwie am Schreibtisch zu sitzen. Das schafft einen unglaublichen Spirit, das schafft Ideen, das schafft einen Austausch. Und da hatten wir dich ja auch eingeladen, so haben wir beide uns kennengelernt.
Genau.
Und sowas macht was mit der Stimmung im Unternehmen. Und die Räume, als letzten Punkt, weil du ihn gerade angesprochen hast, die kamen dann zu einem Zeitpunkt, als wir uns schon sehr, sehr viel mit Veränderungen in der Arbeitswelt beschäftigt haben. Und dann New Work, meine Frau ist selber Trainerin und Coach und hat einen Schwerpunkt, eine große Ausbildung gemacht im New Work-Bereich. Insofern hatte ich im privaten Umfeld sehr, sehr viel mit dem Thema Berührung. Und habe mich natürlich gefragt, was bedeutet das eigentlich für die Firma, für die ich auch mitverantwortlich bin.
Ja.
Und so kam es, dass wir uns auch mit dem Thema New Spaces beschäftigt haben. Und wir mussten wachsen, weil wir einfach nicht mehr genügend Platz hatten. Und dann haben wir sehr gezielt geschaut, dass wir richtige Architekten finden, die da arbeiten, neu denken und anders denken. Und zufälligerweise, also das war alles vor Corona, unser großer Umbau damals, der erste, also da, wo du auf der Bühne standest, der Bereich, den hatten wir 2019 angemietet und 2020 kam dann Corona. Und alle Planungen, die wir gemacht haben mit stille Arbeitsraum und Fokusarbeitsraum und Meditationszimmer und sowas, die waren alle für die Katz, das haben wir alles noch umgesetzt, aber es ist nie wirklich ins Fliegen gekommen, weil Corona halt die Arbeitswelt wieder komplett verändert hat.
Aber Gott sei Dank sind wir jetzt wieder da, dass wir, glaube ich, auch die Begegnung vor Ort wertschätzen, vielleicht sogar mehr als vorher, denke ich manchmal, weil wir eben in diesen 2, 2,5 Jahren einfach einerseits remote arbeiten mussten, aber auch gemerkt haben, ist auch wieder schön, wenn wir uns dann sehen und treffen, weil da passieren so zufällige Begegnungen, ne? Und da passieren so Ping-Pong-Gespräche, ungeplante, an der Kaffeemaschine oder wo auch immer. Und das würde mich ja auch nochmal interessieren, als ihr diese Räume konzipiert habt, was war euch dabei wichtig? Was sollten sie ermöglichen, damit ihr gut arbeiten könnt?
Also zum einen genau dieses Treffen. Also Räume haben weniger die Funktion, dass man einfach nur die Arbeit erledigen kann. Und wir wollten ja auch vorher schon stärker in Remote gehen. Also vor Corona haben wir klar gesagt, okay, wir müssen da andere Möglichkeiten schaffen, hatten auch ein komplettes neues IT-Konzept dafür aufgesetzt. Also es muss viele Treffmöglichkeiten geben. Die Menschen haben eigentlich gar nicht so viel mehr Platz als vorher für ihre Büros, sondern wir haben den Büroplatz eher sogar etwas reduziert und haben viel, viel mehr Meetingräume, beziehungsweise auch so kleinere Meetingmöglichkeiten,
Nischen, ja.
Kleinere Nischen, wo man sich für Gespräche zu zweit, zu dritt jederzeit gut zurückziehen kann. Wir haben viel Wert auf Kaffeemaschinen, Kaffeeküchen, Treffpunkte gelegt. Wir haben Wert auf Transparenz gelegt. Wir haben Wert auf kollaborative Arbeitsmöglichkeiten gelegt. Wir haben feste Schreibtische nicht abgeschafft, aber wir haben zumindest gesagt, wir machen so eine Clean Desk Policy, dass jeder, der nicht weiß, dass er am nächsten Tag wieder am selben Platz ist, muss seinen Schreibtisch komplett aufräumen. Alle Schreibtische hier bei Carlsen sind exakt identisch, alle sind höhenverstellbar und jede und jeder kann an jedem Schreibtisch arbeiten und kann diesen Schreibtisch auch buchen. Und so sind unterschiedlichste Formen, die vorher einfach nicht da waren. Und da prägen uns natürlich durchaus auch die Gebäude. Das heißt, ich habe zwar gesagt, das kam relativ am Schluss, aber ich glaube, es ist ein wichtiges Element. Die Architekten hatten in ihrem Pitch so ein Churchill-Zitat. We shape our buildings and thereafter they shape us, ungefähr.
Ja.
Also sinngemäß zitiert. Und ehrlicherweise habe ich das vorher unterschätzt. Ich habe vorher viele Jahre in dem alten Ursprungshaus von Carlsen gearbeitet und das war auch ganz nett. Aber wir haben uns da nie so wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht. Und in dem Moment, wo du dann hier nochmal alles neu denkst und über alles nachdenkst und alle Zusammensetzung auch von Abteilungen nochmal komplett anders gestaltest, weil du quasi nochmal neu anfängst, dann merkst du plötzlich, wie das auch ein Unternehmen verändert. Auch in dem ersten Eindruck, wenn Bewerberinnen und Bewerber kommen beispielsweise, aber auch mit den Menschen, wie gern sie hierher kommen oder wie Kommunikation hier vor Ort abläuft.
Wir haben jetzt viele Unternehmen, die ihre Leute zurückzwingen, können wir wahrscheinlich schon so sagen, beordern, die so ein bisschen nach den alten Rezepten greifen, weil Krisenmodus angesagt ist. Und deswegen wird ja gar nicht mehr so viel über New Work gesprochen, wo es ja um das geht, was du beschrieben hast, Selbstbestimmung, auch ein Stück weit Freiheit, den Leuten was zutrauen, ihnen Räume geben. Wie beobachtest du diese Entwicklung und bewegt euch das auch? Weil natürlich, wenn man jedem ermöglicht, so zu arbeiten, wie er oder sie will, dann führt das manchmal ja auch dazu, dass Leute gar nicht mehr ins Büro kommen. Ne? Also die Frage ist eben, was gibt man vor und was lässt man offen?
Ja, also New Work ist ja mit Corona ohnehin so irgendwie ein Modebegriff geworden, der am Schluss für Remote-Arbeiten stand, hat relativ, also wenn man auf Friedmann zurückschaut, relativ wenig mit Remote-Arbeit zu tun, sondern mit selbstbestimmten Arbeiten und mit menschenwürdigem Arbeiten. Und da ist das ganze Thema Arbeitsplatz ja nur eines von vielen, von sehr, sehr vielen Themen. Wir versuchen da unehrlicherweise schon seit 2020 hat sich das kaum, also doch 2020 hat sich noch viel geändert, weil da mussten alle zu Hause bleiben. Aber mit der Rückkehr der normalen Arbeitsmöglichkeiten haben wir eigentlich eine Regelung geschaffen, dass wir gesagt haben, wir wollen auf den Monat gesehen ungefähr 50% Anwesenheit von den Carlsens haben. Also wir glauben, für die Arbeit ist Remote wunderbar. Wir haben null Misstrauen, dass die Menschen dann nicht richtig arbeiten oder sowas. Vieles funktioniert im Homeoffice, glaube ich, deutlich, deutlich besser und auch deutlich effizienter. Weniger Störungen etc. Aber
es sei denn, man hat einen Dackel zu Hause wie ich.
Es sei denn, man hat einen Dackel oder ist in anderer Form die ganze Zeit abgelenkt. Oder es gibt auch Menschen, die einfach, die sich schwer tun, weil sie, weil sie selber sich zu Hause viel leichter ablenken. Mhm. Aber das ist eine Typsache. Es gibt auch sehr viele, die können zu Hause viel, viel besser arbeiten. Also das ist nicht der Grund, weshalb wir sagen, das will ich damit sagen, weil wir glauben, wir haben die Leute hier besser unter Kontrolle oder wir haben sie besser im Griff, wenn sie hierher kommen. Aber du hast es ja gerade angesprochen. Wir glauben halt sehr daran, dass Verbindung zu dem Unternehmen nicht nur über die Produkte oder nur über die Arbeit kommt, sondern in erster Linie über Menschen. Also wir sind soziale Wesen und eine Verbindung zu einem Unternehmen ist am stärksten, wenn es auch Verbindung zu den Menschen in diesem Unternehmen gibt.
Ja.
Und wenn Menschen kaum mehr vor Ort sind und man sich nur noch am Bildschirm sieht, dann sind beispielsweise neue Mitarbeitende, die wirklich zu integrieren und denen ein Gefühl zu vermitteln, was es eigentlich heißt, bei Carlsen und mit Carlsen zu arbeiten, das kannst du eigentlich gar nicht, das kannst du gar nicht so richtig aufbauen. Mhm. Deshalb ist es uns enorm wichtig, dass Menschen sich hier treffen und dass wir auch bestimmte Silos immer wieder aufbrechen. Gelingt uns mal besser, mal schlechter. Hier ist überhaupt nicht alles Gold und alles ganz wunderbar. Und alle sind ganz happy und ganz, ganz zufrieden und finden alles ganz, ganz toll. Aber ich glaube, auch dafür eine Stimmung mitzubekommen, beispielsweise wenn du Führungskraft bist, dafür brauchst du den persönlichen Kontakt mit Menschen. Und deshalb glauben wir da sehr dran und deshalb lockern wir das auch nicht auf.
Ja.
Könnten wir, wenn man selbstbestimmt arbeitet, könnten wir sagen, da kann auch jeder aussuchen, kann auch 100% Homeoffice arbeiten. Aber sagen wir, nee. Wir glauben nicht an 100% Homeoffice. Wir glauben, wir brauchen die Mischung und wollen dann aber in der Mischung möglichst viel Freiheiten geben und machen eben nicht irgendwie feste Wochentage oder sowas. Gibt's ja auch gute Gründe dafür, sondern haben uns eher entschieden, okay, wir legen das auf einen Monat fest und wenn dann jemand eine Woche von Italien aus arbeiten will, dann soll er von mir aus eine Woche von Italien aus arbeiten. Interessiert mich gar nicht. Dann ist es aber in der nächsten Woche komplett hier in Hamburg im Büro.
Ich glaube, bei Freiheit ist immer wichtig, die Kehrseite mit zu besprechen, nämlich Verantwortung. Mhm. Die geht damit einher. Es geht ja nicht nur darum, dass jeder machen kann, was er will oder was sie will, sondern damit ist dann eben auch eine gewisse Pflicht mit verbunden, das Ding dann auch zu ownen, wie man neudeutsch sagt, ne? Und wenn man diese Absolut. Kultur aber, wenn man das geschafft hat zu etablieren, dass die Leute das annehmen und diesen Ball dann nicht nur bei sich irgendwie behalten, sondern mit dem Spielen und den Weiterspielen und die Dinge in Bewegung halten, dann hat man, glaube ich, das Beste geschaffen, was man machen kann, weil die Leute, die wollen ja was bewirken. Wir alle wollen ja eine Arbeit, bei der wir spüren, wir sind wirksam, am besten gemäß auch unserer Talente und Interessen. Und wenn man diese Räume schafft, dann ist nur noch die Frage, was ist dann auch die Aufgabe der Führung? Ja, und das würde mich auch nochmal jetzt zum Schluss interessieren. Mhm. Was sind so deine Learnings aus 20 Jahren Führung?
Du, ich würde mal eins noch aufgreifen, was du gerade gesagt hast, und dann passt es sehr gut in den direkten Übergang zur Führung. Also ich hatte vorhin kurz über den Carlsen Kompass erzählt. Eine
Der
Linie,
hängt doch bei dir auch in dem Büro, oder? Habe ich das recht
bei mir
in Erinnerung?
Auch im Büro, genau. Ich kann ihn jetzt von hier aus sehen. Sehe ich innen und außen und wir innen und außen. Und eine Linie, wir haben wie gesagt so Entwicklungslinien definiert. Eine Linie heißt Wirksamkeit.
Ja.
Und ehrlicherweise ist es die Linie, und das war auch Teil des Prozesses von der Entwicklung von Carlsen Kompass, wo ich auch in dem Team mitgewirkt habe, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich die wichtigste Linie überhaupt. Menschen, alle Menschen, die hier arbeiten, sollen sich wirksam fühlen in dem, was sie machen. Und wenn sie wirklich das Gefühl haben, wirksam zu sein, dann haben wir einen guten Job gemacht im Schaffen der Rahmenbedingungen und dann machen die von alleine aus einen guten Job, weil sie intrinsisch motiviert sind.
Das ist auch das Geheimnis des Ehrenamts, oder? Die Leute machen das freiwillig gerne, weil sie spüren, sie machen das. Sie müssten es nicht machen, aber sie machen es, weil sie merken, es geht was vorwärts, ne?
Genau. Und jetzt kriege ich den Übergang zur Führung hin. also die Aufgabe von Führungskräften ist für mich, Rahmenbedingungen zu schaffen. Also so wie es unsere Aufgabe als Geschäftsführer ist, die Rahmenbedingungen für das gesamte Unternehmen zu schaffen, müssen die Führungskräfte eigentlich in ihrem Bereich diese Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen wirksam arbeiten können und dass letzten Endes Führungskräfte schauen, wie sie das Potenzial aus ihren Mitarbeitenden bestmöglichst für das Unternehmen aktivieren. Das hat ganz, ganz viele Facetten. Also da ist, welche Arbeit macht eigentlich wer? Welche Arbeit, wo ist wer richtig gut?
Das richtig zu erkennen. Einfach, ja.
Genau, das richtig zu erkennen, Menschen dementsprechend einzusetzen. Ich habe schon viele Fälle in den letzten Jahren, 20 Jahren erlebt, wo wir mit Menschen gar nicht so zufrieden waren und dann hat sich der Job irgendwie geändert und die sind heute ganz, ganz wichtige Mitarbeitende von uns. Da immer das richtige Gespür zu haben, nah an den Menschen dran zu sein, zu wissen, was bei denen los ist, auch zu wissen, was bei denen los ist, wenn es mal nicht so klappt.
Es ist ja auch immer schnell die Rede von Low Performer, ne? Als ob viele einfach schlechte Mitarbeitende sind per se. Ich glaube auch, das hat sehr viel mit Matching zu tun. Ich meine, nicht jeder Mitarbeiter passt auch zur Firma. Das ist auch eine Art von Matching. Das muss man vielleicht auch. Aber eben auch die Aufgaben sich anzuschauen oder auch, ich meine, es kann ja auch eine Kombination von Rollen sein, ne? Es muss ja nicht eine Position sein, an der man sich festkrallt. Aber ja.
Ja. Und da haben wir im Prinzip zwei Bereiche definiert, auch im Carlsen Kompass. Auch da spielt das Thema Führung eine Rolle. Das eine ist Führungsverhalten. Also, wie verhalte ich mich eigentlich als Führungskraft? Und da ist es auch nicht so, dass wir sind kein New Work Unternehmen. Haben durchaus auch hierarchische, also klassische Strukturen und versuchen die eben mit anderen Organisationsformen zu mischen und immer zu schauen, wo passiert was am besten. Ich persönlich bin auch ich finde, Hierarchie ist immer noch eine sehr, sehr gute Organisationsform, wenn sie richtig gelebt wird.
Für mich ist eher die Frage, wie die Hierarchie begründet ist, ne? Wir brauchen, die stellt sich ja, glaube ich, immer ein. Entweder auch im Ehrenamt stellt sie sich ja ein, ne? Weil Leute eine gewisse Kompetenz mitbringen oder auch ein gewisses Auftreten. Aber irgendeine Art von Ordnung brauchen wir ja nun mal.
Ja, und so wie ich es gerade beschrieben habe, diese Struktur lädt halt auch dazu ein, eine bestimmte Verantwortung zu übernehmen und auch die Verantwortung mehr für die Menschen. Also, dass eben nicht immer der fachlich Beste die Führungskraft ist und dass nicht immer die Führungskraft die Person ist, die dann auch entscheidet, sondern dass die Führungskraft die Verantwortung dafür hat, dass Menschen wirksam sein können und dass Entscheidungen von der fachkompetentesten Person am Ende getroffen werden können oder dass deren Meinung zumindest ganz besonders viel zählt in der Entscheidungsfrage. All solche Fähigkeiten sind viel, viel komplexer als Führung früher war. Ich kann das auch über mich selber sagen. Und man verfällt auch permanent immer wieder in alte Muster, gerade wenn man so lange Führungskraft ist wie ich. Aber letzten Endes hören wir nie auf zu lernen, dass unsere Aufgabe ist, Menschen dahin zu bringen und Organisationen dahin zu bringen, dass am Ende ein gutes Ergebnis für unsere Endkunden rauskommt, für unsere Leserinnen und Leser. Tolle Produkte, die sie auch finden.
Zum Schluss würde mich nochmal das Thema künstliche Intelligenz interessieren. Kannst du dir vorstellen, dass wir irgendwann KI-geschriebene Kinderbücher haben, die auch akzeptiert und gelesen werden? Ist sowas denkbar?
Ich glaube ehrlicherweise, bei dem Thema künstliche Intelligenz ist nichts nicht denkbar.
Sehr gut.
Also ich würde die Frage beantworten, ich kann es mir nicht nur vorstellen, ich bin hundertprozentig sicher, dass es Kinderbücher geben wird, die von künstlicher Intelligenz geschrieben werden. Nicht nur Kinderbücher, sondern alle Formen von Büchern und die auch gelesen werden. Ist es für die Verlage das Ende? Ich persönlich glaube, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz genauso viele Chancen bietet wie Risiken. Also ich glaube, einiges wird verändert werden in der gesamten Arbeitswelt und das verändert einen Verlag natürlich ganz genauso wie ein anderes Unternehmen. Ich persönlich glaube nicht, dass das größte Problem diese Geschichten sind, weil die künstliche Intelligenz macht ja nichts anderes als bereits Vorhandenes wieder neu zusammenzuwürfeln und auszuspucken, umso mehr was erfolgreich war in der Vergangenheit, umso mehr spuckt's aus. Wenn man Bilder generiert mit künstlicher Intelligenz und die immer wieder generiert, dann kommen am Schluss ganz gleichartige Gesichter raus. Sprich, ich glaube, die wirkliche kreative Leistung von tollen Autorinnen und Autoren wird immer wieder sein, dass vollkommen ungeplant, ohne Algorithmen, neue Sachen, ganz neue Sachen entstehen. Und dann Harry Potter ist nicht aufgesprungen auf eine Welle von Zauberbüchern. Die gab es immer, schon hunderte von Jahren. Und ist nicht aufgesprungen auf eine Welle von Internatsbüchern, sondern es war einfach eine Idee in einem Menschen, die auf einer Serviette am Anfang geschrieben hat und dann später zu Büchern gemacht hat. Und so ist es auch, also Buchangebot gibt's schon immer genug. Wir haben 70.000 Neuerscheinungen oder mehr in Deutschland jedes Jahr.
Ja.
Die sind viel, viel mehr geworden mit dem ganzen Self-Publishing-Bereich.
Ja.
Hat das Self-Publishing deshalb die Verlage abgelöst? Nee, in dem Moment, wo Self-Publisher ganz, ganz erfolgreich werden, suchen sie sich sehr, sehr häufig auch einen Verlag, weil sie damit einfach nochmal anders mehr Leserinnen und Leser erreichen.
Hm.
Und deshalb glaube ich, dasselbe gilt auch mit anderen Inhalten. Wir haben nicht zu wenig Inhalte, sondern wir müssen schauen, wie wir bestimmte Inhalte zu Menschen bringen. Und ich persönlich bin überzeugt, aber da kann ich falsch liegen, dass auch in 10 Jahren noch die meisten Inhalte, die wirklich sensationellen Erfolg haben, also nicht irgendwie nur so mitlaufen und halt Inhalte sind, dass die von Menschen gemacht werden. Und das würde ich dasselbe über Musik sagen und über andere Genre.
Ja.
So eine Aufzug-Dudelmusik kann man genauso mit KI erreichen, aber die Sia oder wer auch immer jetzt da große Erfolge hat, oder Billie Eilish, das ist eine Kombination aus sehr kreativen neuen Ansätzen.
Und Intuition
Event,
ja auch, oder?
Eventcharakter, Intuition, genau.
Das kann ja die KI ja auch nicht, diese Intuition zu haben. Was ist es jetzt, was vielleicht nicht logisch ist, aber trotzdem funktioniert, auch wenn es vielleicht einen Anlauf braucht und nicht sofort knallt. Aber die menschliche Intuition, die ist ja etwas, was wir vielleicht der Maschine, also hoffentlich zumindest, noch weiterhin voraus haben werden. Mich würde zum Schluss noch mal interessieren, was sind denn deine 2, 3 Buchtipps, die du mit uns teilen kannst? Du kannst natürlich jetzt ein Kinderbuch teilen, du kannst aber auch ein Erwachsenenbuch mit uns teilen.
Jetzt muss ich natürlich, wenn ich die Chance habe, für Carlsen Werbung zu machen, muss ich natürlich auch Werbung machen. Also für Harry Potter habe ich jetzt, glaube ich, genügend Werbung gemacht, den ich auch leidenschaftlich selber mehrfach gelesen habe. Ich finde ein ganz tolles Buch, was wir im aktuellen Programm haben, ist ein Buch von Melanie Garanin über Rainer Maria Rilke, jetzt zum 150. Geburtstag von Rainer Maria Rilke. Das ist eher eine Graphic Novel, die sich mit dem Leben von Rainer Maria Rilke auseinandersetzt. Sehr, sehr lesenswert. Lesen ist einfach lebenswert, deshalb dieser freudsche Versprecher. Oder ein anders sehr lustiges Kinderbuch ist von Bodo Wartke, die Barbara Rhabarbaba.
Ja.
Mit Zungenbrechern für Kinder. Unglaublich lustig, macht auch tolle Veranstaltungen, hat in Frankfurt auf der Buchmesse eine Riesenhalle gefüllt. Und ist nicht nur ein unglaublich sympathischer Mensch, sondern einfach ein toller Entertainer und ein großartiger Autor.
Und gibt's noch ein Buch, was dich businessseitig oder leadershipseitig irgendwie geprägt hat oder was dich beschäftigt hat?
Ja, also langfristig würde ich da sicher Lalou vor ein paar Jahren mit aufnehmen, der sich ja viel über New Work Gedanken gemacht hat. Aktuell beschäftigen wir uns relativ viel mit OKR und was richtiges Zielsetzungssystem für uns als Firma ist, da ist sicher schon das prägendste Buch, was ich dazu in letzter Zeit, also schon ein bisschen länger her, aber was ich gelesen habe. Und
cool.
So gibt's noch einige. Also Bücher sind für mich nicht nur Unterhaltung, sondern durchaus auch ein tolles Material für Sachen nochmal neu denken, weil man dort eben auch inhaltlich wirklich tief einsteigt.
Ja.
Und so das aktuelle Arbeitszeitmodell, was wir bei Carlsen haben mit reduzierten Arbeitszeitmöglichkeiten, ist auch entstanden aus einem Buch, was ich im Urlaub gelesen habe von Lasse Reingans,
über
die über die fünf Stunden, über den 5-Stunden-Tag.
Die Revolution. Ja,
da habe ich ihn direkt aus dem Urlaub kontaktiert und so sind wir in Kontakt gekommen und dadurch ist bei Carlsen Arbeitszeitmodell entstanden.
Ja, cool. Schön, dass du da warst heute im Podcast. Liebe Leute, die ihr hier zuhört, schaut auf jeden Fall mal in die Shownotes. Da gibt's nämlich auch LinkedIn von Joachim, obwohl du da gar nicht so aktiv bist.
Überhaupt
du
nicht.
Du hast so viel zu erzählen, wie wir uns gemerkt haben.
Bitte pack was anderes in die Shownotes. Ich schaue nie in LinkedIn und ich habe unendlich viele ausstehende Einladungen.
Da ging noch was, aber wir packen natürlich auch die Carlsen-Website mit rein.
Pack Carlsen-LinkedIn rein. Das, genau. Da gibt es ein Team, was sehr aktiv ist.
Das
ich bin
wir
bei Social
Fall.
Media, halte ich mich vornehm zurück.
Schön, dass du da warst und euch weiterhin viel Erfolg. Ihr seid ja auf Erfolgskurs, kann man auf jeden Fall sagen. Und was ich so schön finde, ihr verbindet aber auch vieles, was sich schon bewährt hat sozusagen und führt es weiter und denkt es weiter. Ich finde, man muss ja nicht immer alle das Rad komplett neu erfinden, sondern man kann ja auch gucken, was gibt es schon, was funktioniert gut und auch ein gutes Buch, hast du ja schon beschrieben, muss man jetzt nicht komplett abgespaced neu erfinden, kreisförmig sonst wie, sondern es ist einfach ein Buch, was durch die Geschichte begeistert, durch den Inhalt. Joachim, letztes Wort von dir an unsere Hörer und Hörerinnen.
Ja, erstmal sage ich dir noch vielen Dank, Gabriel, hat Spaß gemacht. Und an die Hörerinnen und Hörer sage ich, wenn ihr euch mit New Work beschäftigt, und das ist das Thema von dem Podcast, dann beschäftigt euch wirklich mit den Menschen und wie es den Menschen geht. Alles, was ihr da drüber nachdenkt, sollte für die da sein.
Sehr gut. Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank dafür. Dann komm mal gut rein in deinen Geburtstag. Der steht ja morgen an, habe ich vorhin erfahren. Und dir in diesem Sinne alles Gute. Bleib gesund und hoffentlich bis bald. Vielleicht in Hamburg dann wieder.
Ganz herzlichen Dank. Okay, bis bald.
Danke, ciao.
Tschüss, Gabriel.